Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Der Medizinrecht-Podcast mit Tanina und mit Peter.
Podcast Peter, aber das darf ich jetzt nicht mehr sagen, hast du gesagt.
Ja, heute noch einmal und dann danke. Soll es gut sein.
Wie gnädig, es ist doch wunderschön. Podcast Peter, ich würde mir das auf die Visitenkarte schreiben. Wir steigen heute direkt vorne ein, ab in den Fahrstuhl und nach oben. Wir haben eine Hörermail.
Genau, und die ist heute von Daniela und Tanina gibt uns die sehr gerne zum Besten.
Jawohl, hier geht's los. Liebe Tanina, lieber Peter, schreibt Daniela, ich bin treue Hörerin eures Podcasts und freue mich jede Woche auf neue spannende Fälle. Ich arbeite als Krankenschwester und habe deswegen natürlich besonders Interesse an den Inhalten und fachlichen Aspekten. Erstmal vielen Dank dafür. Und sie schreibt, aus eigenem Interesse hätte ich folgende Frage. Ich glaube, dass bei der Behandlung einer Verletzung meines linken Zeigefingers ein Fehler unterlaufen ist. In Klammern tiefer Schnitt, Erstversorgung im Krankenhaus, weitere Behandlung über meine Hausärztin. Jetzt würde ich, falls ein Fehler vorliege, meine Hausärztin, zu der ich eigentlich jahrelang ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis habe, verklagen. Oh, da werden ja schon die großen Geschütze aufgefahren, zumindest gedanklich. Mich würde interessieren, wie es in solchen Fällen um das Verhältnis zu Ärzten bestellt ist, bei denen man jahrelang Patient war und sich eigentlich auch gut aufgehoben gefühlt hat. Das Vertrauen ist doch dann beiderseits getrübt, oder nicht? Nehmen es vor allem Hausärzte den Patienten persönlich übel, wenn ihnen ein Fehler unterstellt wird? Müssen sich all solche Patienten in Anschluss an solche Verfahren vielleicht sogar einen neuen Arzt suchen? Viele Grüße vom Niederrhein, Daniela. Puh, also ich würde jetzt erstmal sagen, das ist doch eine Ermessensfrage und wie gut man im Gespräch mit einem Arzt ist. Aber steigt Daniela hier nicht direkt schon so ein bisschen krass ein mit Verklagen?
Ja, ich denke auch, der Ton macht die Musik. Also wenn man direkt mit einer Klage droht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Verhältnis, sagen wir mal vorsichtig, angespannt ist. Aber wenn man die vernünftige, sachliche Auseinandersetzung sucht und Diskussion findet, dann sollte es eigentlich nicht so sein, dass das Verhältnis nachhaltig gestört oder getrübt ist. Mhm. Also souveräne Ärzte können das sicherlich verpacken und damit gut umgehen. Aber das gilt sicherlich nicht für alle und ich kann die Sorge und Befürchtung schon verstehen, dass wenn man vielleicht gar keinen weiteren Hausarzt, bleiben wir bei dem Beispiel mal, in der Nähe hat, dass man den nicht verärgern will und nicht seinen Arzt, zu dem man auch ein vertrauensvolles Verhältnis hat, verlieren möchte. Also das kann schon so sein und da muss man gut überlegen, ob man das Ganze angeht oder nicht. Und wenn es vielleicht eine Bagatelle ist, die nicht so ins Gewicht fällt, ob man es dann vielleicht nur so mit ihm bespricht, ohne dass man weiteres unternimmt. Aber wenn es einen gewissen Schadensumfang annimmt, dann ist der Rat immer, das zu klären zu lassen. Dafür sind die Ärzte ja versichert. Das gilt jetzt auch für uns Anwälte. Also wenn ich was falsch mache, würde ich jedem Mandanten raten und ich muss es sogar gesetzlich, ich muss ihn darauf hinweisen, dass ich was falsch gemacht habe, müssen Ärzte an sich auch. Und dann ist das in Ordnung, dass mir das vorgehalten wird. Also da kann ich sehr souverän mit umgehen und das können auch die allermeisten Ärzte. Es kommt aber häufiger so die Frage vor, wie ist es im Krankenhaus? Also ich bin im Krankenhaus XY. Und bin dann noch in Behandlung und wenn wir da schon die Behandlungsunterlagen beispielsweise anfordern, ist es dann nicht so, dass die Ärzte mich schlechter behandeln. Also diese Sorge wird sehr, sehr häufig vorgetragen. Und da antworte ich immer dasselbe. Und zwar ist es im Regelfall so, dass die Behandlung danach deutlich besser sogar wird. Also genau das Gegenteil tritt ein, weil man Sorge hat jetzt von Krankenhausseite, dass das ja rechtlich überprüft wird und dass zumindest das Künftige alles bestens läuft. Also diese Sorge ist nicht berechtigt. Also das kriege ich immer von Mandanten wiedergespiegelt, wenn ich mit denen später nochmal rede und die sagen, Mensch, ich bin danach wie ein Patient erster Klasse behandelt worden. Ich hatte sogar ein Einbettzimmer und der Chef war jeden Tag da und so weiter und so fort. Also im Regelfall ist in dem Bereich die Sorge nicht begründet.
Ja, guck, also andersrum wird ein Schuh raus. Was ich aus Danielas Mail auch meine, noch so rauszuhören, ist, ob du da gewisse Erfahrungswerte hast. Ob du weißt, dass hinterher ein Patienten-Arzt-Verhältnis total zerrüttet war oder oft zerrüttet ist, dass Scherben zurückgeblieben sind, wenn es eine Auseinandersetzung und möglichen Behandlungsfehler gab.
Ja, das gibt es natürlich im Einzelfall schon, dass der Arzt auch sich weigert, künftig die Patientin, den Patienten weiter zu behandeln, weil er das Ganze nicht sportlich nimmt, sondern persönlich. Es kann auch wirklich mal so sein, wenn man eine heftige Auseinandersetzung hatte, vielleicht auch gerichtlicher Natur, dass dann ganz losgelöst von der Persönlichkeit des Einzelnen das Vertrauensverhältnis gestört ist. Und dann sollte man sich wirklich einen neuen Arzt suchen. Und bei dem ist man dann sicherlich besser aufgehoben. Weil ganz, ganz wichtig ist im Verhältnis Arzt-Patient, dass Vertrauen besteht und vorherrscht. Und daher sollte man schon wirklich reinhorchen in die Beziehung. Ist die noch gut oder nicht mehr? Und dann gegebenenfalls lieber mal wechseln.
Also ich würde Daniela raten, wenn sie wirklich den Eindruck hat, da ist was schiefgelaufen, alle Informationen und Unterlagen, die sie hat, zusammenkratzen, einen Ersttermin beim Anwalt machen, beim Fachanwalt natürlich. Und wenn da wirklich was sein sollte, ganz im Ernst, was ist dann wichtiger? Gesundheitlicher Zustand und dass man vielleicht einen Ausgleich bekommt, als jetzt, der Arzt ist jetzt auch nicht der beste Freund. Es gibt viele gute Ärzte. Ich glaube, dann kann man auch mal wechseln.
Genau. Und was du bis jetzt versäumt hast vorzulesen,
ja, verschwiegen habe ich das
mit einem PS. Und das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Bezug nehmend auf das Intro von Folge 68. Ja, auch ich finde, dass Taninas Stimme extrem große Ähnlichkeit mit der Staatsanwältin aus dem Tatort Münster hat. Ich habe sogar sehr lange immer das Bild dieser Schauspielerin vor Augen gehabt, wenn Tanina gesprochen hat.
Also ich habe keine dunklen Locken und auch nicht ständig eine Zigarette im Mund. Ich glaube, aus rechtlichen Gründen dürfen wir jetzt nicht einen kurzen O-Ton von der Schauspielerin hier einspielen. Also ich traue es mich jetzt nicht. Ich schwöre euch, da liegen noch Welten dazwischen. Aber nun gut, dann bin ich halt
auch. Wir lassen es mal so stehen für heute und widmen uns jetzt dem Fall von Martina.
Da bin ich dabei. Martina ist 38 Jahre alt, sportlich, zuverlässig. Das ist so eine Powerfrau. Sie arbeitet als medizinische Fachangestellte in einer großen orthopädischen Praxis. Sie geht regelmäßig joggen, lebt mit ihrem Mann Martin in einer ruhigen Wohnsiedlung am Stadtrand. Ihr Leben verläuft in klaren Bahnen bis zu dem Tag, an dem sie diese Diagnose erhält. Zervikale intraepitheliale Neoplasie. Was für ein Ungetüm. CIN2 ist eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Martina entscheidet sich für eine Operation, und zwar radikal, eine sogenannte Hysterektomie, die Entfernung der Gebärmutter. Nicht nur, weil es aus medizinischer Sicht sinnvoll erscheint, sondern auch, weil sie damit abschließen will. Keine ständigen Kontrollen, keine Angst vor einer Eskalation der Zellveränderungen. Sie will das einfach erledigt haben. Am 12. Februar 2021 wird Martina stationär aufgenommen im Krankenhaus. Das Verfahren ist minimalinvasiv geplant. Eine totale laparoskopische Hysterektomie mit gleichzeitiger Entfernung beider Eileiter. Die Klinik nutzt dafür ein modernes 3D-System, das eine besonders präzise Darstellung ermöglichen soll. Der Eingriff verläuft laut OP-Bericht ohne Komplikationen. Martina erholt sich auch rasch und kann am 15. Februar wieder nach Hause. Sie ist sehr erleichtert und sie ist auch stolz auf sich, dass sie das jetzt so hinter sich gebracht hat. Aber was zunächst wie ein medizinischer Routinefall aussieht, entwickelt sich über Monate hinweg zu einem quälenden Rätsel. Denn Martina spürt, dass in ihrem Körper irgendetwas nicht in Ordnung ist. Die Schmerzen beginnen diffus. Mal ist es ein Ziehen, mal ein Stechen ganz tief im Becken. Besonders beim Wasserlassen oder auch beim Stuhlgang spürt sie, dass etwas anders ist als früher. Anfangs schiebt sie es noch auf die Heilung nach dem Eingriff, dann auch auf mögliche Verwachsungen im Bauchraum, eine bekannte Komplikation nach Operationen. Und sie denkt auch an ihre sportliche Aktivität. Vielleicht hat sie es übertrieben. Vielleicht war das frühe Joggen nach der Operation einfach zu viel. Vielleicht sind es muskuläre Verspannungen, die sie selbst nicht richtig einordnen kann.
Ja, wenn ich da mal einhaken darf, also tatsächlich berichten viele Patientinnen, in meinem Fall dann Mandantinnen, nach einer Gebärmutterentfernung über Veränderungen im Körpergefühl, Schmerzen, Druckgefühle oder auch Probleme beim Wasserlassen sind nicht selten. Doch wenn diese Beschwerden nicht abklingen, sondern sich über die Zeit verschlimmern, dann muss man einfach hellhörig werden.
Ja, Martina versucht es lange allein. Sie hält durch 9, 12, 18 Monate. Sie spricht gelegentlich mit ihrer Hausärztin über ihre Beschwerden und verdrängt den Gedanken, dass da vielleicht was Ernstes dahinter stecken könnte. Aber im Sommer 2024 werden die Schmerzen schlimmer, viel schlimmer. Beim Gehen zieht es jetzt in der Leiste, beim Sitzen sticht es tief im Becken, Joggen geht gar nicht mehr, längere Wege ebenfalls nicht. Und auch ihre Ehe leidet, auch körperlich, denn Schmerzen treten inzwischen auch beim Geschlechtsverkehr auf. Also der Alltag wird wirklich schmerzvoll und mühsam. Im September 2024 tastet ihre Hausärztin erneut den Bauch ab, diesmal mit einem ernsthaften Verdacht. Sie überweist Martina in die Radiologie. Am 19. November 2024 wird ein CT des Beckens angefertigt. Was man dort sieht, ist eindeutig und schockierend. Im CT zeigt sich ein punktförmiger metallischer Fremdkörper, etwa 2,7 Zentimeter lang. Lokalisiert an der Vorderseite des Rektums, also in unmittelbarer Nähe des Enddarms. Die Radiologin dokumentiert, es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine chirurgische Nadel. Am 28. November 2024 wird Martina operiert. Der Fremdkörper wird entfernt und tatsächlich, es ist eine OP-Nadel. Eine chirurgische Nadel, die offenbar bei der Operation im Februar 2021 in ihrem Körper zurückgelassen wurde. 3 Jahre lang hat sie sich jetzt durch das Gewebe bewegt, es gereizt, gestochen, gestoßen. 3 Jahre lang hat niemand etwas bemerkt, ja, oder bemerken wollen.
Ja, es ist ja gar nicht so selten, dass wir über diese Fälle berichten, dass chirurgische Materialien ja im Körper zurückgelassen werden, die oftmals mehr oder weniger große Schmerzen verursachen. Und, das ist zu ergänzen, das Zählen von OP-Instrumenten, insbesondere Nadeln, Schwämmen, Tüchern, was es da alles so gibt, ist eine der grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen in jeder Operation. Ja. Und wenn hier ein Fehler passiert, ist er juristisch in aller Regel nicht zu rechtfertigen, da auch leicht zu vermeiden.
So, jetzt muss man auch sagen, bei uns in Deutschland existieren leider keine verlässlichen offiziellen Zahlen darüber, wie häufig Gegenstände bei Operationen versehentlich im Körper einer Patientin, eines Patienten verbleiben. Denn es gibt keine Meldepflicht oder ein zentrales Meldesystem. Und internationale Studien, die liefern jedoch Schätzungen, die auf Erfahrungen in anderen Ländern beruhen. Und da sieht das so aus, so ein Fall von Retained Surgical Items, also einem vergessenen Fremdkörper, liegt die Zahl etwa bei einer von 1.000 bis 3.000 Operationen. Das ist zum einen sehr grob gegriffen und zum anderen wird klar, das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Und meist handelt es sich bei diesen vergessenen Objekten um OP-Schwämme, hast du ja gerade schon gesagt, die sogenannten Tupfer, die im Bauchraum oder auch im Beckenbereich zurückbleiben, rund ein Viertel im vaginalen Bereich auftreten und die übrigen aus metallischen Gegenständen wie Nadeln oder Instrumententeilen bestehen. Diese Zahlen unterstreichen, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, dass solche Vorfälle zwar sehr, sehr selten sind, aber eben nicht ausgeschlossen werden können. Und besonders bei komplexen Operationen kommt es vor oder bei Notfalleingriffen, bei unerwarteten Veränderungen während eines Eingriffs oder auch bei Patienten mit höherem Körpergewicht. Also da steigt auch das Risiko, dass Instrumente oder Materialien bei der Operation übersehen werden.
Wir hatten ja auch den einen Fall, und das nutze ich jetzt einfach mal, um nochmal auf unser Buch hinzuweisen. Wenn Ärzte Fehler machen, das Buch gibt es mittlerweile auch als Hörbuch, gerne mal reinhören oder in der Buchhandlung eures Vertrauens erwerben oder auch im Internet, überall, wo es Bücher zu kaufen gibt. Und da haben wir den Fall mit der Kornzange und die war 30 Zentimeter lang. Und da ist nicht aufgefallen, dass die zwar vor der OP, während der OP da war, aber nachher nicht mehr. Und die wurde dann im Bauchraum des Mandanten gefunden, 30 Zentimeter lang. Ja. Also da ist eine Nadel doch verschwindend klein gegen, aber so eine Zange, sollte man meinen, sollte doch auffallen, wenn die fehlt, aber ist auch in dem Fall nicht aufgefallen.
Ja, also mir hat das ja auch mal ein befreundeter Arzt erzählt, wenn da eine Notfall-OP ist nachts und alle sind müde und stürzen in den OP und dann muss da alles ganz schnell gehen, weil der Patient wirklich in Lebensgefahr ist und er sagt es so, er hat es mal so beschrieben, das ist dann wirklich wie so ein Schlachtfeld. Ne? Der Körper ist geöffnet und hier und alle sind am Fuhrwerken. Und er sagt, da ist uns auch schon mal eine Schere drin geblieben. Was, ne? Zwischen den Darmschlingen, da war dann einfach eine riesengroße Schere. Und man denkt, ja Gott, so eine kleine Nadel, da achten die, glaube ich, mehr drauf, weil so eine Schere und dann war sie weg. So, wir sind bei Martina. Die ist ziemlich wütend, dass sie diese Nadel so lange in ihrem Körper hat und so lange von dieser Nadel auch gepiesackt wurde. Sie hat nämlich jahrelang geglaubt, die Schmerzen seien schon psychosomatisch. Also halt doch vielleicht Folge der OP, vielleicht aber auch irgendwie ihre eigene Schuld. Jetzt denkt sie allerdings, meine lang anhaltenden Schmerzen waren bestimmt vermeidbar, wenn man die Nadel nicht übersehen hätte. Durch die Arztbesuche und Schmerzen hat sie schon viel Arbeitszeit verloren. Ihre berufliche Belastbarkeit ist deutlich eingeschränkt. Und der Verlust der sportlichen Aktivität trifft sie ganz besonders hart. Das hat sie einfach sehr gerne gemacht. Das will alles Martina aber so nicht auf sich sitzen lassen. Nicht dieses jahrelange Martyrium mit Schmerzen. Und Peter, bevor wir jetzt zum juristischen Teil kommen von Martinas Fall, den du ja betreut hast, habe ich noch eine ganz spannende und absolut aktuelle Studie für euch, die genau zu unserem Thema hier heute passt. In der kommt KI zum Einsatz, die künftig im Operationssaal helfen soll, dass eben kein Tupfer, keine Schere und auch keine winzig kleine Nadel im Patienten zurückbleibt. An der Westsächsischen Hochschule Zwickau arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit zwei Partnerunternehmen an einem Assistenzsystem, das nennt sich DSCC, Digital Surgical Count Control. Also in der Praxis wird während der Operation eine Kamera über dem Instrumententisch installiert und diese Kamera hat das gesamte OP-Material genau im Blick. Aber nicht nur das. Mithilfe künstlicher Intelligenz erkennt das System alle Instrumente, Tupfer, Nadeln und Tücher, die während der OP eingesetzt werden. Und jetzt kommt der Clou. Das System zeigt in Echtzeit auf einem Bildschirm an, wie viele Gegenstände vorhanden sein sollten und wie viele wirklich da sind. Fehlt da was? Dann warnt es das Team sofort. Keine manuelle Zählung also mehr nötig, die man wahrscheinlich trotzdem noch aus Sicherheit macht. Und so kann man aber schon so Stress im OP-Alltag auch verringern und natürlich auch die Fehler verringern. Eine KI, die Leben retten kann. Also das könnte ein großer Schritt sein in Richtung mehr Patientensicherheit.
KI ist so eins meiner Lieblingsthemen gerade in der Medizin. Und da kommt sicherlich noch sehr, sehr viel auf uns zu, auch auf uns Haftungsrechtler. Beispielsweise stellt sich die Frage, ist es irgendwann bereits direkt originär fehlerhaft, wenn der Arzt, die Ärztin keine KI einsetzt? Wenn die KI so ausgereift ist in bestimmten Bereichen und dem Menschen überlegen ist, könnte man ja annehmen, dass es schon ein Fehler ist, wenn man nicht auf diese Methode wechselt, ne, wenn man es dem Menschen noch überlässt und nicht der KI. Und das ist ja ein Minus gegenüber der KI. Und ist das schon ein Fehler? Das ist eine Frage, die sich im Zusammenhang mit der KI stellt. Es stellt sich aber auch die Frage, wo endet die Haftung des Arztes und wo beginnt die Haftung der KI? Kann die KI überhaupt haften? Das sind Fragen, spannend, die sich stellen. Muss der Hersteller, der Programmierer, haftet der dann, wenn da Fehler gemacht werden? Oder wie sieht es aus? Oder was muss der Arzt noch kontrollieren? Was darf er der KI überlassen? Wo macht er sich angreifbar? Das sind Fragen, die für Mediziner sehr, sehr wichtig werden in Zukunft und nicht leicht zu beantworten, weil die KI wird immer mehr übernehmen. Gerade so in der Radiologie in den USA wird die schon wirklich weitestgehend breitflächig eingesetzt. Und ich denke, auch in diesem Bereich ist sie dem Menschen, wenn sie gut entwickelt ist, deutlich überlegen. Aber was muss der Mensch noch machen? Muss der das nochmal kontrollieren, das Ergebnis, das die KI festgestellt hat? Oder kann er einfach sagen, so was die KI gemacht hat, das ist richtig und ist aus der Haftung frei? Das sind alles so Fragen, die aufkommen im Zusammenhang mit der KI.
Absolut. Also es ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, aber ja, guck mal, wie viel die KI jetzt schon macht und übernimmt. Also das ist nicht die ferne Zukunft. Ganz sicher nicht. Also mega spannend, die Überlegung. Kanntest du denn diese Studie auch, die ich hier mitgebracht habe? Also dass wir an dieser KI für den OP arbeiten?
Nein, die kannte ich nicht, halte ich aber für sehr, sehr gut. Und wenn es da Erleichterungen gibt, bin ich dankbar. Und wenn dann Fehler vermieden werden können, hilft das allen Patienten. Also wenn sich das System in der Praxis bewährt, dann nur zu, weil gerade so nach einer Operation, die vielleicht 5, 6, 10, 20 Stunden gedauert hat, und dann muss man noch dieses Zählprotokoll anfertigen, ne, über die Tupfer, über die Instrumente, ist alles da. Und dann ist man vielleicht wirklich schon verständlicherweise auch sehr ermüdet und dann können Fehler menschlicher Natur entstehen. Mhm. Und wenn da die KI wirklich zur Seite steht und hilfreich ist, kann das nur befürwortet werden.
Wir können die Frage ja direkt mal öffnen hier jetzt in der Podcast-Folge. Es sind ja viele Mediziner, die uns hören. Deswegen die Frage einfach mal an euch, wo könntet ihr euch KI vorstellen im medizinischen Alltag bei der Arbeit? Wo würdet ihr euch sogar speziell KI-Unterstützung wünschen? Also da bin ich mal ganz gespannt, was es da vielleicht für Vorschläge gibt, auf die Peter Wirkabade jetzt eigentlich noch gar nicht kommen. Wir sind ja nun auch nicht im medizinischen Alltag unterwegs. Vielleicht sagt ihr aber auch, um Gottes Willen, geht mir bloß weg mit KI, das muss ja alles in Menschenhand bleiben. Würde mich interessieren, schreibt uns einfach. Wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse.
Genau, und die lautet info@tatort-krankenhaus.de. Und ich würde die Frage noch erweitern wollen um die, wie seht ihr Mediziner die Problematik der Haftung? Wie sind da eure Sorgen und Ängste? Was bewegt euch in diesem Bereich, was die KI anbelangt? Das finde ich immer ein sehr spannendes Thema. Und wenn der ein oder andere da eine Frage stellen und möchte, kann er das gerne tun. Oder uns seine Besorgnis mitteilen möchte, auch das sehr, sehr gerne unter info@tatort-krankenhaus.de.
Genau, ansonsten gibt es ja uns auch noch auf Instagram. Ne? Da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Peter, wir haben hier noch Martina in der Pipeline. Unser Fall von heute. Sie ist operiert, die Nadel ist raus. Sie will das aber so nicht auf sich sitzen lassen und sucht dich auf. Solche Fälle wie Martina, die erscheinen uns jetzt erstmal völlig klar, weil die Nadel hätte nicht drin bleiben dürfen. Sie ist aber vergessen worden. Also sind solche Fälle immer dann total klar und einfach?
Ja, man könnte meinen, das wären sogenannte No-Brainer, also Selbstläufer, da muss man gar nicht viel zu tun, man muss es nur vortragen und dann wird reguliert. Wir wissen aus der Erfahrung, auch aus der Podcast-Erfahrung, dass dem nicht immer so ist. Wir erinnern uns an das 13-jährige Mädchen Joy, der vorgeworfen worden ist, dass sie einen Tupfer, der gefunden worden ist, von einer Größe 10x10 cm gegessen habe. Da gibt es doch immer wieder Ansatzpunkte, dass die Gegenseite sagt, ja, das kann mal passieren oder ist unter anderen Umständen in den Körper gelangt oder wir waren das gar nicht, das war das nachoperierende Krankenhaus und so weiter und so fort. Also No-Brainer, das ist eine Begrifflichkeit, die es im Arzthaftungsrecht so gut wie gar nicht gibt.
Wie ist es denn dann im Fall von Martina ausgegangen?
Ja, jetzt muss ich mich direkt schon einschränken. Das war ein sogenannter No-Brainer. Also da hat die Versicherung sofort gesagt, okay, das war fehlerhaft. Das voll beherrschbare Risiko ist hier nicht beherrscht worden von unserer Versicherungsnehmerin. Wir sind bereit zu regulieren. Und da haben wir des Öfteren, ihr wisst ja, dass das nicht mit einmal erledigt ist, sondern immer hin und her geht, mit der zuständigen Sachbearbeiterin der Gegenseite, sprich der gegnerischen Versicherung, die das ja entscheidend für den Krankenhausträger verhandelt, geführt und haben uns letztendlich auf einen Betrag von 15.000 Euro verständigt, weil die Nadel, und du hast es richtig gesagt, Danina, konnte ja problemlos ohne weitere Komplikationen entfernt werden. Und darum war es ein Betrag, auf den man sich auch tatsächlich, auch aus Sicht von Martina, verständigen konnte.
3 Jahre Schmerz hätten Martina erspart bleiben können, hätte man diese winzig kleine Nadel nicht übersehen. Das war unser Fall für heute. Ihr hört uns jetzt erstmal eine Woche exklusiv auf RTL Plus und dann auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und wir haben noch einen kleinen Reminder für euch, einen wichtigen Termin, Peter.
Genau, und zwar den 13.09., das ist nämlich der Weltsepsistag. Wir hatten ja auch schon einige Folgen hier im Podcast, wo die Sepsis quasi Kern unserer Erörterungen war. Und darum ist es sehr, sehr wichtig, diese Krankheit, die oftmals leider zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führt und mitunter auch zum Tod, dass man die im Blick hat und darum gibt es den Weltsepsistag und der ist am 13.09. dieses Jahr und darauf sei nochmal hingewiesen. Das soll es aber für heute gewesen sein und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, mit Tanina und Peter. Und bis dahin sagen wir
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.